Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. September 1993.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Tagesinfo am heutigen Mittwoch, den 22. September 1993. Und da wir heute, wie der Erwarten, recht voll sind im Info, fangen wir gleich mal an, die Themen vorzustellen. Es wird zu Beginn eine Kurzmeldung geben. Danach wird es einen Beitrag geben zum Thema wehrhafte Frauen.
Das geplante Gespräch mit der Frauenbeauftragten Silke Bauer fällt leider aus. Daher senden wir nur eine Kommentierung der Broschüre Selbstverteidigung für Mädchen, Frauen und ältere Frauen. Diese beinhaltet auch eine inhaltliche Kritik an der Broschüre.
Der nächste Beitrag beschäftigt sich mit dem sogenannten Machtkampf in Moskau. Am gestrigen Dienstag verfügte der russische Präsident Boris Jelzin mit sofortiger Wirkung die Auflösung der Parlamente, des Kongresses der Volksdeputierten und des Obersten Sowjets. Daraufhin hat der Vizepräsident Ruskoi diesen Erlass annulliert und sich selbst zum Staatspräsidenten erklärt. Über die Situation in Moskau und die Zuspitzung, die die Situation da gerade erfahren hat, haben wir ein Interview geführt mit Kai Ehlers. Er ist Russlandkenner, hat mehrere Bücher zu Russland geschrieben und wird da einige Hintergründe dazu beleuchten. Danach wird es einen Beitrag geben zu Verfahren, die gerade gegen Gefangene aus der Roten Armee-Fraktion laufen. Konkret geht es um den Prozess gegen Ingrid Jakobsmeier. Wir haben ja mehrfach über ihren Prozess berichtet. Wir haben ein Interview geführt mit einer Vertreterin der Prozessgruppe in Stuttgart darüber, was in den letzten Prozesstagen sich dort abgespielt hat. Zum Zweiten gibt es eine Demo anzukündigen, die am Samstag in Stuttgart stattfinden wird. Auch dazu ein paar Informationen in dem Beitrag. An vierter Stelle folgt dann ein Beitrag zum Thema Folter in Lateinamerika.
Ja, nicht nur Folter, sondern auch verschwinden lassen, die Ermordungen und also auch die ganzen Nachwirkungen. Diese Politik lastet in Lateinamerika, in den Staaten, denen vor allen Dingen Militärregimes waren, voll auf den betroffenen Individuen und auf der ganzen Gesellschaft, denn jede und jeder konnte Opfer sein. In einem Interview habe ich nachgefragt, und zwar auch mehr zu dem politischen Hintergrund dieser Regime und zu dem Hintergrund, den die Leute erfahren haben, die heute auf einer Vortragsveranstaltung im Vorderhaus in Freiburg sind. David Becker ist einer von ihnen aus Chile. Die Vortragsveranstaltung ist übrigens heute um 19.30 Uhr schon.
Und im letzten Beitrag wird es dann gehen um Peru?
Also um was es genau geht. Wir haben mehrere Punkte gesagt bekommen. Es wird auf jeden Fall nochmal einen Kommentar dazu geben, zu den Ereignissen um das Prozesskassenfest, wo eben eine Gruppe, die Peru-Solidarität, keinen Stand erhalten hat. Und zwar wird das wohl nochmal von einer Person begründet, die dafür wohl weitgehend mitverantwortlich war, dass dieser Stand eben nicht stattfinden konnte.
Ja, und aufgrund dieses letzten Beitrages haben wir einen vorgesehenen Beitrag über den autofreien Sonntag, der jetzt am Sonntag stattfinden wird, jetzt aufgeschoben. Er wird in aller Voraussicht nach am Freitag gespielt. Ja, soweit die Themen, die ihr in der nächsten Stunde hören könnt. Unsere Telefonnummer hier ist die 0761 31 028.
In dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes zur Situation der Albaner in Serbien ist die Rede von schweren Menschenrechtsverletzungen. Gewalttätige Exzesse, zum Teil mit Todesfolgen, zahlreiche Übergriffe und Misshandlungen von Seiten der serbischen Polizei und des Militärs sind allgegenwärtiger Alltag. Der Bericht weist auch ausdrücklich auf folternde serbische Polizisten hin. Trotz dieser Tatsache ist das Bundesinnenministerium nicht bereit, den am 23.09. endenden Abschiebestopp zu verlängern. Das heißt, de facto droht ab morgen allen Kosovo-Albanern trotz Informationen, was sie im Kosovo erwartet, die Abschiebung. Dies ist zwar wegen der Einstellung des Flugverkehrs nach Serbien und Montenegro zurzeit nicht umsetzbar, was aber verschiedene Ausländerämter nicht am Versuch hinderte, sie über den Landweg Österreich-Ungarn abzuschieben. Dazu braucht es zwar in jedem Einzelfall die Zustimmung der Transitländer, doch um die Flüchtlinge loszuwerden und ihre Etats zu entlasten, scheuen einige Ausländerämter auch diese Prozedur nicht.
Letzte Woche lud eine der drei Frauenbeauftragten der Stadt Freiburg, Silke Bauer, zu einer Pressekonferenz. Anlass war die Herausgabe einer neuen Broschüre, Titel Selbstverteidigung für Mädchen, Frauen und ältere Frauen. Anliegen dieser Broschüre ist, dass sich Frauen gegenüber Gewalt zur Wehr setzen sollen. Selbstverteidigung für Frauen ist auch ein Arbeitsschwerpunkt der Frauenbeauftragten in diesem Herbst. Ergänzend zur Broschüre ist ein Faltblatt erschienen, das Selbstverteidigungskurse für Frauen von Trainerinnen enthält. Frau Bauer wies speziell darauf hin, dass weibliche Lehrer in diesem Fall geeigneter seien, da männliche wieder an das alte Rollenspiel von starker Mann, schwache Frau bzw. Täter und Opfer erinnern würden. Außerdem könnten sich Frauen als Trainerinnen besser in die weibliche Psyche hineinversetzen. Ein weiteres Problem ist das mangelnde Angebot für kleine bzw. sehr junge Mädchen. Hier könnte bereits an den Schulen eingesetzt werden, zum Beispiel indem Selbstverteidigung in den Sportunterricht integriert wird. Ein Projektmodell existiert bereits in vier Städten. Allerdings ist der Trainer hier männlicher Natur.
Die Broschüre beinhaltet drei Schwerpunkte. Zum einen soll erst einmal informiert werden über Selbstverteidigung. Dies geschieht in Form wissenschaftlicher Studien aus den USA. Sie besagen, dass bei Vergewaltigungen, wo Frauen sich wehren, zwar sehr viele Angriffe abgewehrt werden konnten, das heißt, es kam erst gar nicht zur Gewalttat. Jedoch steigt bei Gegenwehr auch die Verletzungsgefahr. Das weitere Anliegen der Broschüre ist eine Erweiterung bzw. Verbesserung der Angebote an Selbstverteidigungskursen. Unter Verbesserung sind speziell auf Frauen abgestimmte Techniken sowie weibliche Trainerinnen gemeint. Ein wichtiger Punkt ist natürlich der Kostenfaktor. Für Gruppen wie zum Beispiel Schulklassen besteht die Möglichkeit, sich über die Sportförderung des Kultusbürgermeisters bezuschussen zu lassen. Außerdem tragen fast alle Krankenkassen in Freiburg einen Teil der Kursgebühren oder bieten selbst kostenlose Selbstverteidigungskurse an. Natürlich kann diese Broschüre nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Was Frauen brauchen ist Einstellungsänderung und Hemmschwellenabbau bezüglich Gewaltanwendung. Hier sind alle aufgefordert und vor allem die Männer, sie zu unterstützen.
Grundsätzlich stimmen wir natürlich mit den Grundideen der Frauenbeauftragten überein. Dennoch hatten wir einige kritische Fragen an Silke Bauer geplant und wären gespannt auf ihre Antworten gewesen. Leider ist Frau Bauer unerreichbar gewesen. Frau Hösel-Kulicke, eine der beiden anderen Frauenbeauftragten, reagierte auf einen Anruf bei ihr zu Hause folgendermaßen. Wer ist später am Apparat? Daraufhin meldete sich eine von uns beiden. Also ich finde das nicht in Ordnung, dass Sie es jetzt auf diesem Weg probieren. Das war doch ganz klar, dass es von uns heute keine Stellungnahme mehr zu diesem Thema gibt. Das hat Ihnen meine Sekretärin doch wohl ausdrücklich gesagt. Daraufhin knallte sie den Hörer auf. Es ist richtig, dass wir vorher bereits mit der Sekretärin telefoniert hatten, doch ohne Erfolg. Daraufhin hatten wir es auf eigene Faust bei Frau Hösel versucht.
Wir wollen euch trotzdem nicht unsere Kritik an der Broschüre vorenthalten, zu der auf jeden Fall die Sichtweise von Frau Bauer noch kommen wird. Vielleicht würden unsere Kritiken dadurch unberechtigt, doch fehlt uns bis jetzt, wie gesagt, jede Stellungnahme. Dies wird natürlich in einer der folgenden Infobeiträge nachgeholt. In unseren Fragen, die wir an Silke Bauer stellen wollten, sind unsere Kritiken natürlich schon enthalten. Deshalb haben wir uns gedacht, lesen wir sie euch jetzt einfach vor und ihr werdet sie in einem Beitrag, in dem Frau Silke Bauer interviewt wird, wiederfinden.
Sie haben letzte Woche auf einer Pressekonferenz die Frauen dazu aufgerufen, Mut zum Wehren zu haben. Eine Redakteurin der Badischen Zeitung schrieb dazu lediglich, Frauen, die sich wehren, haben bessere Chancen, eine Vergewaltigung zu verhindern. Dabei wurde der Aspekt der erhöhten Verletzungsgefahr durch den Täter völlig außer Acht gelassen. Außerdem könnte daraus fälschlicherweise der Schluss gezogen werden, alle Frauen, denen Gewalt angetan wird, seien selber schuld, da sie sich nicht wehren. Wie stehen Sie dazu?
In Ihrer Broschüre stützen Sie sich auf Studien aus der USA, aus den Jahren 1975 bis 1985. Sind die Ergebnisse nicht schon veraltet und können Sie die Untersuchungen aus den USA einfach auf Deutschland übertragen?
In Ihrer Broschüre ist unter anderem ein Artikel der Badischen Zeitung zu finden, in dem sich eine 86-jährige Frau mit einem Tritt in die Genitalien des Täters erfolgreich zur Wehr setzte. Sie benutzen diesen Bericht zur Bestätigung ihrer These, dass sich Frauen jeden Alters und jeder Konstitution erfolgreich zur Wehr setzen können. Meinen Sie nicht, dass dieses Beispiel eher die Ausnahme ist, die die Regel bestätigt?
In dem Vorwort zur Broschüre führen Sie eine Untersuchung der Frauenzeitschrift Brigitte aus dem Jahre 92 an. Sie besagt, dass 53% aller Frauen in der BRD aus Angst vor Gewalt durch Männer abends nicht mehr alleine aus dem Haus gehen. Bei den Männern sind es nur 10%. Wir finden grundsätzlich eine Untersuchung der Brigitte indiskutabel. Zweitens empfinden wir das Ergebnis von 10% ängstlichen Männern als sehr fragwürdig. Das würde ja dann bedeuten, dass jeder 10. Mann abends Angst hat, allein aus dem Haus zu gehen.
Berlin. Ihr hört das Tagesinfo vom 22. September 1993.
Der Machtkampf in Moskau ist wieder einmal beherrschendes Thema in den Medien. Der Grund? Am gestrigen Dienstag verfügte der russische Präsident Boris Jelzin mit sofortiger Wirkung die Auflösung der Parlamente, des Kongresses der Volksdeputierten und des obersten Sowjets. In einer Fernsehansprache an die russische Bevölkerung ordnete er zugleich vorgezogene Parlamentsneuwahlen für den 11. und 12. Dezember 1993 an. Daraufhin erklärte sich gestern Nacht Vizepräsident Rutskoy zum Staatspräsidenten und annullierte Jelzins Erlass. Parlamentspräsident Chasbulatow, ein Jelzin-Gegner, rief die Bevölkerung zum Generalstreik auf, der aber am heutigen Mittwoch offenbar nicht befolgt wurde. Vor dem Parlamentsgebäude halten sich zurzeit noch immer rund 100 Demonstrantinnen auf, die mit roten Fahnen ihre Unterstützung für das Parlament und Vizepräsident Rutskoy bekunden. In der Nacht hatten sich rund 4000 Menschen versammelt und Barrikaden errichtet. Die Armee verhält sich bislang neutral. Jelzin hatte bereits letzte Woche eine September-Offensive proklamiert, mit der er das politische Moskau zum Tanzen bringen wollte. Für Kai Ehlers, Buchautor und Experte in Sachen Osteuropa, kommt Jelzins Schritt daher keineswegs überraschend.
Der Schritt, der lag nun wirklich in der Luft. Als ich letztes Mal in der ehemaligen Sowjetunion war im August, hat es beispielsweise in Irkutsk eine Versammlung gegeben eines kleinen Föderationsrates, auf dem diese ganzen Dinge nach durchgespielt wurden, wie also die Macht stabilisiert werden könne und so weiter und so weiter. Dort ist dann haben teilgenommen die Administratoren der Jelzin-Hierarchie und auch sogar die Innenminister der Regionen. Man ist dann übereingekommen, dass man das ohne Wahlen nicht machen will. Die rechte Opposition hat das als kleinen Präsidentenputsch bereits kritisiert. Also die Dinge lagen in der Luft, ja. Das ist das eine. Und darüber hinaus ist es so, dass da jetzt also auch gar nichts zum Tanzen kommt erstmal. Im Gegenteil, ich denke, dass dieser Coup, den Jelzin jetzt da durchgeführt hat, einfach erstmal zu einer relativen Beruhigung der Verhältnisse führen wird.
Nun ist doch aber die Reaktion des Parlaments recht heftig. Also der Vizepräsident Rutskoy hat sich zum zum Staatschef erklärt. Das Parlamentspräsidium hat Jelzin dann abgesetzt und diesen Schritt von Rutskoy bestätigt. Das heißt doch erstmal, dass Jelzin jetzt entmachtet ist.
Ja, ich meine, zum Präsidenten erklären kann ich mich auch. Und das können auch verschiedene andere Leute, nur das nützt ja alles nichts. Daran hängt ja gar keine reale Veränderung. Eine reale Veränderung hängt tatsächlich daran, dass also Jelzin dieses Parlament erstmal für aufgelöst erklärt hat, denn darauf haben alle gewartet. Dass das Präsident demgegenüber protestieren würde, ist auch klar. Wenn Rutskoy sich jetzt also als neuer Präsident an die Armee wendet oder an das Volk wendet, dann würde ich mal davon ausgehen, dass der Widerhall gleich null ist. Weil dieses oberste Parlament, dieser oberste Sowjet in der Bevölkerung noch weniger Rückhalt hat als Jelzin. Das ist der eigentliche Punkt. Sie haben beide keinen Rückhalt. Jelzins Rating, wie es so schön heißt, liegt bei gut 15% im Moment. Aber das Khasbulatos und seiner Leute liegt also noch drunter. Weil die Bevölkerung im Moment also wirklich alle anderen Sorgen hat, aber keine Sorgen sich darüber macht, über das, was in Moskau auf der politischen Bühne passiert. Die Leute sind einfach beschäftigt, ihr persönliches, existenzielles Überleben zu organisieren.
Wenn wir jetzt erstmal bei dem Machtkampf, wie es so schön heißt, in Moskau bleiben, wie schätzt du denn ein, wie denn dieser Machtkampf zwischen den beiden Seiten sich weiterentwickeln wird? Wird es denn zu so einem Bürgerkrieg kommen, wie es auch schon so von Kommentatoren gesagt wurde?
Nein, es gibt keinen Bürgerkrieg. Jedenfalls nicht wegen des Machtkampfes zwischen diesen beiden Seiten. Das ist ohnehin nur der äußerste, oberflächlichste Ausdruck des Problems in dieser Union, in dieser russischen Föderation. Eigentlich geht es dabei um Auseinandersetzung um die Konstitution, um die neue Verfassung. Und das wiederum, deren Kern wiederum ist die Auseinandersetzung um die Frage, ob der Staat das Recht an Grund und Boden entstaatlichen soll, also eine Garantie auf privates Eigentum an Grund und Boden geben soll oder nicht. Das ist nämlich gleichbedeutend damit, dass dann die Landesfürsten, die Regionalfürsten Zugriffsrechte auf die Ländereien bekommen, die jetzt also Staatsland sind. Und das Problem besteht darin, dass sich die örtlichen Nomenklaturen darin nicht einig sind, ob sie dem zustimmen sollen oder nicht. Weil wenn einerseits sind sie dafür, weil sie möchten gerne den Zugriff auf das Land haben. Andererseits sind sie dagegen, das prinzipiell zu gewähren, dieses Recht, weil das bedeutet, dass ihre eigene Bevölkerung ihnen in der Sache die Hölle heiß machen wird. Und dieser Widerspruch spiegelt sich in Moskau wieder in diesen beiden Fraktionen. Andererseits ist eben innerhalb der örtlichen Nomenklatur auch nicht klar, wohin sie gehen. Sie sind halb dafür und halb dagegen. Das heißt, wie immer das jetzt entschieden wird, rein auf der machtpolitischen Ebene, dann bleibt doch hinterher das eigentliche Problem, das gelöst werden muss, nämlich diesen wesentlichen Konflikt lösen zu müssen. Soll nun Land entstaatlicht werden, oder soll alles so bleiben, wie es war?
Sowohl US-Präsident Clinton als auch die europäischen Staaten haben bereits ihre Solidarität mit Jelzin bekundet, da ihnen ein russisches imperiales Bollwerk, welches auf IWF und EG setzt, allemal lieber ist als ein autarkes Russland, das sich den westlichen Investoren verschließt.
Naja, es ist klar, dass die USA als führende Kraft innerhalb der NATO und die NATO insgesamt ein Interesse daran hat, die UdSSR, nein, also die heutige die Russische Föderation, als stabilisierenden Faktor in diesem sehr schwierigen euroasiatischen Raum zu erhalten, beziehungsweise sie wiederherzustellen, in diesem Fall also von NATOs Gnaden, allerdings nicht in der alten Rolle als Hegemonialmacht, sondern schlichtweg als Bollwerk gegen den zentralasiatischen Raum, also gegen den Iran, gegen Türkei, gegen pantürkische Bestrebungen, auch gegen asiatische Entwicklung, also man weiß ja nicht, was aus China noch für Töne kommen werden demnächst. Also für all dieses braucht man Russland und will man Russland auch als imperiale Macht erhalten. Insofern wird vom Westen her jede solche Bestrebung unterstützt, die das gesamte und das gesamte Imperium erhält. Auf der anderen Seite ist es auch klar, dass also eine reaktionäre Wendung der imperialen Entwicklung, also wie sie sich die russischen Patrioten vorstellen, die sich also vom Westen abwenden wollen, die sich wieder auf ihre eigenen Kräfte besinnen wollen und die also das alte, den alten russischen Missionarismus wieder entstehen lassen wollen, dass das nicht im Interesse des Westens sein kann, weil der Westen ja wie man bei uns so sagt, die Drittweltisierung, das ist ein schrecklicher Begriff, aber er sagt ein bisschen, worum es geht, der früheren Sowjetunion braucht für seine ökonomischen Interessen. Das heißt, er braucht eine offene Fläche, einen offenen Raum, in den er eindringen kann ökonomisch.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. September 1993.
Wer studieren will, wie die Bundesrepublik mit politischen Gegnern auf der linken Seite umgeht, kann dies zurzeit in Stuttgart-Stammheim tun. Dort läuft seit dem 24. Mai ein politischer Prozess gegen die bereits 1986 wegen Mitgliedschaft in der Rote Armee-Fraktion verurteilte Ingrid Jakobsmeier. Ende September wäre ihre 9-jährige Haftzeit beendet. Nun wird sie ein zweites Mal vor Gericht gestellt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord an insgesamt 21 Menschen vor, da sie 1981 an den Attentaten auf den US-Militärflughafen Ramstein und auf General Krösen beteiligt gewesen sein soll. Die Anklage stützt sich auf die Aussage des RAF-Aussteigers Henning Bär, der vor wenigen Wochen vor Gericht aussagte. Dies jedoch ohne den erhofften Erfolg. Die erwartete konkrete Belastung Ingrids in Form einer von ihm bestätigten Tatbeteiligung an den zwei Aktionen der RAF hat er nicht geliefert. Wir berichteten im Info. Nun scheint die Bundesanwaltschaft umzudisponieren. Nicht der konkrete Tatnachweis, sondern die große Gefährdung zahlreicher Menschen soll nun in den Mittelpunkt gerückt werden. So meint ein Mitglied der Prozess-Infogruppe in Stuttgart, mit der wir gestern ein Interview führten.
Prozesse sind ja insgesamt 8 Prozesse, wo, sieben von 8, wo Kronzeugenaussagen die wesentliche Basis von den Prozessen sind. Das heißt, dass halt ehemalige RAF-Mitglieder ihre Ex-Genossinnen belasten, konkret, Und da war jetzt der Henning Bär der Erste, der da ausgesagt hat im Prozess gegen die Ingrid Jakobsmeier. Und also es war schon in den Prozessakten zu ersehen, dass er sich nur ganz vage äußert und unkonkret. Und es hat sich dann im Prozess bestätigt. Er hat die Ingrid eigentlich überhaupt nicht konkret belastet. Er hat immer gesagt, es kann sein, es könnte sein. Und er hat ganz konkret zu der Aktion oder zu den beiden Aktionen gegen die US Airbase in Ramstein und gegen den General Größen, da hat er gesagt, war er gar nicht mehr in der BRD, sondern schon in Belgien, weil er sich von der RAF getrennt hat. Und von daher kann er nicht sagen, ob die Ingrid daran beteiligt war. Und das ist eigentlich eine ziemlich wichtige Aussage, weil der Prozess jetzt gegen die Ingrid darum geht, ihr konkret eine Tatbeteiligung in den zwei Sachen nachzuweisen. Also das war so der wesentliche Kern von seiner Aussage, war eben, dass er es nicht sagen kann. Ansonsten hat er auf viele Fragen, ging dann um ein Zelt, wo mehrere Schlafsäcke waren, waren vier Schlafsäcke, ja, es waren noch gar nicht mehr so viele Leute bei der RAF, ob es da nicht vier Leute gewesen sein können, hat er dann gesagt, es können genauso vier gewesen sein wie zwei und die anderen zwei Schlafsäcke haben sie drunter gelegt. Also er hat irgendwie alles offen gelassen.
Also ihr vermutet jetzt, dass nachdem also der Henning Bär nicht das gesagt hat, was von ihm erwartet wurde, jetzt versucht von der Bundesanwaltschaft versucht wird, andere Schwerpunkte zu setzen, um damit doch noch eine Verurteilung von Ingrid sicherzustellen. Wie könnten denn diese Schwerpunkte aussehen? Was vermutet ihr denn da?
Also die Beweisaufnahme, die jetzt 3 Wochen ist es her, nach Henning Bär weiterging, die lässt es noch nicht eindeutig zu. Also es ist auf jeden Fall so, dass der Senat zurückgreift auf die normale Beweisführung zu den Aktionen, die auch schon frühere Prozesse stattgefunden hat. Das heißt, dass Zeugen kommen, die zum Beispiel heute waren 3 Leute da, die auf der Airbase gearbeitet haben. Und die wurden halt befragt, wie das war bei der Detonation, ob sie schwer verletzt waren und ob andere verletzt wurden. Wo es war so, der Schwerpunkt von der Befragung ging auf jeden Fall darum, wie groß die Gefährdung von den Leuten war. Und das ist das eine, dass er halt da nochmal, weil sie ist ja wegen mehrfachem Mordversuch in Aktion angeklagt, dass sie da nochmal drauf zurückgreifen. Und dann waren einmal waren noch zwei ehemalige Stasi-Mitarbeiter da, wo es nochmal um die Anwesenheit von RAF-Mitgliedern in der DDR ging, nach den Aktionen Größen und Ramstein, wann das war. Dann waren der Bundesanwalt Lampe, der die Vernehmung von dem Bär hauptsächlich gemacht hat, da und ist zu der Vernehmung gefragt worden. Also es ist irgendwie nicht, man kann es nicht eindeutig sagen. Es könnte sein, dass sie jetzt auf ein bisschen sich wegbewegen von dem Bär und ihm nicht mehr den Schwerpunkt geben, dem sie ihn vor seiner Vernehmung eingeräumt haben. Es kann aber auch sein, dass sie da ziemlich abrupt mit aufhören. Also heute, wie gesagt, hat er gesagt, es ist unklar, wie lange es noch gehen wird. Und die weiteren Prozesstage bisher haben keine neuen Erkenntnisse gebracht.
Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass die politische BRD-Justiz ohne konkreten Tatnachweis verurteilt. Ingrid Jakobsmeier ist eine von 8 Gefangenen aus der Rote Armee-Fraktion, die zum zweiten Mal verurteilt werden soll. Christian Klar hatte bereits im letzten Herbst den zweiten Prozess und erhielt erneut die höchstmögliche Strafe. Und am 8. Oktober wird in Frankfurt gegen Rolf Clemens Wagner der Prozess eröffnet. Gegen die neuen Verfahren soll am kommenden Samstag, den 25. September, ab 10 Uhr auf dem Stuttgarter Schlossberg eine Demonstration stattfinden. Zu den Zielen nochmals unsere Interviewpartnerin aus Stuttgart.
Also die Demonstration am Samstag, die hat zum einen richtet sie sich gegen die ganzen, also insgesamt 8 Prozesse gegen die Gefangenen aus der RAF, die jetzt alle zum zweiten Mal verurteilt werden sollen. Zum Beispiel Ingrid Jakobsmeier und Sieglinde Hoffmann, Ingrid Jakobsmeier wird im Oktober entlassen werden, wenn sie den Prozess nicht hat, und Sieglinde Hoffmann, die auch noch einen Prozess haben wird in der BRD, die wird nächstes Jahr entlassen werden. Und das heißt, sie richtet sich dagegen, dass die Gefangenen ein zweites Mal verurteilt werden und damit auf unbegrenzte Zeit weiterhin in Haft, zum Teil in Isolationshaft bleiben. Und die Demonstration richtet sich dafür, dass alle politischen Gefangenen freigelassen werden sollen. Also es ist so, dass die meisten von den Gefangenen bis zu 15 und über 15 Jahre in Haft sind. Zum Beispiel Irmgard Möller ist jetzt 22 Jahre in Haft. Und sie soll einfach, mit der Demonstration soll einfach ja, auf die Straße tragen werden, dass dieser Zustand so nicht bleiben kann und vor allem, dass die Prozesse verhindert werden sollen, weil auch wenn Ingrid jetzt zum Beispiel nicht verurteilt werden wird oder wenn sie nur in Anführungszeichen zu einer Zeitstrafe und nicht zu einer lebenslänglichen Strafe verurteilt werden wird, ist trotzdem klar, dass die Bundesanwaltschaft weiterhin an den anderen Prozessen festhalten wird. Das heißt, es ist kein grundsätzlicher politischer Durchbruch gegen die erneute Verurteilungsabsicht damit geschafft. Und deshalb sind so die Ziele von der Demonstration.
Für Menschen, die an der Demonstration teilnehmen möchten, gibt es einen zentralen Abfahrtsort hier in Freiburg. Und zwar wird das sein der Fauler Parkplatz. Und da geht es pünktlich um 7 Uhr samstags in der Frühe los. Gut ist es, wenn ihr mit Autos kommt oder noch versucht, irgendwie Autos zu organisieren. Also am Samstag, 25.09., 7 Uhr, Fauler Parkplatz.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. September 1993.
Heute Abend um 19.30 Uhr sind 4 Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus Chile, Argentinien und El Salvador auf einer von Medico International und Buntstift veranstalteten Vortragsreise im Vorderhaus in Freiburg. Ihr Vortrag heißt »Das Trauma der Verfolgten«. Die Vortragenden arbeiten beruflich und politisch mit den Opfern der Regime in Lateinamerika. Die mit Folter, Verschwinden lassen, Ermordungen arbeitende Politik lastet voll auf den betroffenen Individuen und auf der ganzen Gesellschaft. Jeder und jede konnte Opfer werden. In einem Interview richteten sich meine Fragen auch mehr auf den politischen Hintergrund und weniger auf die konkrete Arbeit mit den Opfern. Mein Interviewpartner ist David Becker aus Chile, der ein höchst lesenswertes und gar nicht fachborniertes Buch zu dem Thema geschrieben hat. Es heißt »Ohne Hass keine Hoffnung«. Nee, Quatsch, es heißt »Ohne Hass keine Versöhnung« und wurde im Korrer Verlag herausgegeben, in dessen Räumen am Kaffeetisch auch das Interview stattfand, daher die Hintergrundgeräusche. Meine Eingangsfrage bat um eine Vorstellung der 4 Vortragenden.
Ich gehöre einer Institution an, die sich ILAS nennt. Das bedeutet Lateinamerikanisches Institut für Menschenrechte und psychische Gesundheit. Und wir machen 3 Sachen. Wir behandeln Opfer der Verfolgung in Chile. Das heißt Familienangehörige von Verschwundenen, Familienangehörige von Ermordeten, Gefolterte und ihre Familienangehörigen und aus dem Exil zurückgekehrte. Das heißt, wir behandeln diese, und zwar ein Team, Psychologen, Psychiater, Sozialarbeiter und ein Arzt. Das Zweite, was wir machen, ist zu versuchen, über die Verhältnisse, in denen wir leben, zu forschen. Das heißt, nicht nur zu verstehen, was passiert mit unseren Patienten, sondern was passiert in der Gesellschaft als solcher. Weil die Störungen unserer Patienten eben keine einfachen psychischen Krankheiten sind, sondern im Wesentlichen individuell gewordene politische Katastrophen sind. Und das Dritte, was wir machen, bezieht sich auf die Fortbildung von anderen Gruppen, die in diesem Bereich arbeiten, und auf die Konstruktion von einer internationalen Kooperation in diesem Bereich. So haben wir zusammen mit anderen Institutionen in Lateinamerika ein Netzwerk der Zusammenarbeit aufgebaut. Und das sind jetzt auch einige dieser Leute dieses Netzwerks, sind auch die, mit denen ich jetzt hier nach Freiburg gekommen bin, mit denen uns nun seit Jahren Kollegen aus El Salvador, aus Argentinien, eine gemeinsame Arbeit verknüpft, wo wir versuchen, nicht nur Opfer der Politik der Vereinigten Staaten und der inneren Sicherheit zu sein, sondern auch ein Stück weit Zusammenarbeit herzustellen.
Nun hat sich ja die Lage in Chile geändert. Es gibt einen Demokratisierungsprozess. Es wird wahrscheinlich viel weniger gefoltert. Müsste das Ihre Arbeit nicht erleichtern oder gar überflüssig machen?
Im Gegenteil. Eine Sache ist es, die Folter aufgehört hat. Eine andere Sache ist es, die Leute erst jetzt richtig dran krank werden. Oder noch mehr dran krank werden, als sie es schon vorher geworden sind. Wir sehen heute alle mehr Patienten als früher. Und das liegt an vielen. Zum Beispiel, dass dadurch, dass der Terror aufhört, die traumatische Sequenz noch nicht aufhört. Zum Beispiel ist die Frage, was passiert für die Opfer heute? Was passiert einem Opfer, wenn Knochen ausgegraben werden? Oder, um Ihnen ein Beispiel aus dem anderen Land zu nennen, in El Salvador hat der Bürgerkrieg jetzt auch aufgehört. Was glauben Sie, da gibt es Kinder, die sind mit 12 Jahren in die Guerilla gegangen, haben ihre Eltern verloren, ermordet, schreckliche Dinge erlebt. Aber dann waren sie 6 Jahre lang Soldaten, 5 Jahre lang Soldaten, und haben einen Schutz gehabt in der Guerilla, eine Identität. Und jetzt plötzlich, nach dem Friedensschluss, kommt der 16-jährige Guerilla-Soldat und muss sich in einen Schüler verwandeln. Der macht jetzt eine Krise. Der wird jetzt drogenabhängig, der wird jetzt psychotisch, der bricht jetzt zusammen. Die Vorstellung, dass wenn der Terror aufhört, das Kranksein aufhört, ist falsch. Ist genau umgekehrt. Es wird eigentlich nur noch schlimmer.
Also was mir in dem Buch aufgefallen ist, war noch, dass, also man müsste eigentlich annehmen können, dass auch die Umgebung des Gefolterten oder des Opfers in der Lage wäre, bei der Aufarbeitung mitzuhelfen. Warum ist das so schwierig?
Wissen Sie, die Umgebung muss helfen, weil sie selbst damit zu tun hat. Wenn sie es nicht tut oder wenn sie verleugnet, dann hat das Gründe, die zum einen in den politischen Verhältnissen liegen und zum anderen sicherlich auch in der Angst, die es auslöst, sich mit Opfern zu beschäftigen. Wer hört denn schon gerne über Tod und Quälung und Vergewaltigung und all das? Und es ist ja nun auch Ziel der politischen Arbeit gewesen, der Diktaturen, diese Unterdrückung erfolgreich herzustellen. Im Nachhinein gibt es nun Machtverhältnisse in Chile, die relativ prekär sind. Wir haben zwar eine demokratisch gewählte Regierung, aber die Militärs sind nach wie vor sehr, sehr, sehr mächtig. Sie sind eine Macht im Staat, eine eigene Macht, die von niemandem kontrolliert wird, nach wie vor. Und dann kommt hinzu, dass die Frage der Aufarbeitung in der Gesellschaft von solchen Grauslichkeiten eben den gleichen Prozessen unterliegt, über die wir geredet haben. Also es gibt Unterdrückung, es gibt die chronische Angst und es gibt die Schuld. Und die Frage, ob die Schuldigen, die nicht nur die direkten Täter sind, sondern auch die Raushalter und ich weiß nicht wen, den kleinen Ängstlichen, wie die damit umgehen, das kennen Sie ja von hier aus Deutschland ganz genauso. Inzwischen sind viele Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg vergangen, aber Sie würden doch auch nicht meinen, dass hier wirklich Aufarbeitung stattgefunden hätte.
Das ist ein interessanter Punkt. Wo liegen denn jetzt die Unterschiede zum Nationalsozialismus oder lässt sich mit dem Begriff des Totalitarismus da eine Ähnlichkeit herstellen, von Ihrer Erfahrung aus?
Ich glaube, man muss sehr vorsichtig mit solchen Vergleichen sein. Ich glaube, man kann lateinamerikanische Diktaturen nicht mit dem deutschen Faschismus vergleichen. Die Diktaturen und die Bürgerkriege, die in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren in Lateinamerika stattgefunden haben, sind Produkt einer Situation, die dem Kalten Krieg entstammt und der von den USA betriebenen Politik der inneren Sicherheit. Das ist der politische Rahmen und das ist was anderes, als wenn wir über Faschismus in Deutschland reden. Allerdings, die Methoden der Unterdrückung mögen sich in vielen Dingen ähnlich gewesen sein. Und die Dynamik der verpassten gesellschaftlichen Aufarbeitung, die mögen auch sehr ähnlich sein. Also es gibt Dinge, die Adorno über das Nachkriegsdeutschland geschrieben hat, die könnte ich heute wortgleich auf Chile anwenden. Allerdings gibt es auch bestimmte Fehler, die nicht wiederholt worden sind und die dort nicht stattfinden. Es gibt außerdem, glaube ich, einen großen, ganz riesigen Unterschied, den man sich mal bewusst machen muss. In Deutschland hat es mit dem Faschismus ein Ende gehabt, weil der Zweite Weltkrieg verloren worden ist. In Lateinamerika sind diese Diktaturen aufgrund der sich verändernden Weltverhältnisse und des inneren Widerstandes im Lande zu Ende gegangen. Und das macht manchmal die Perspektive dann doch noch ein bisschen hoffnungsvoller als hier.
Ist denn der Widerstand so bedeutsam, dass es jetzt es wird ja davon geredet, dass eventuell Militärdiktaturen wiederkommen könnten in Lateinamerika. Ist der Widerstand möglicherweise so stark, dass es keine ernsthafte Gefahr ist?
Ich halte das für politisch unmöglich im Moment. Nicht so sehr wegen dem Widerstand, sondern grundsätzlich, glaube ich, die politischen Verhältnisse sind nicht so, dass dort neue Diktaturen auftauchen können. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, was wir im Moment dort haben, Regierungen sind, die sehr schwächlichen Demokratien entsprechen. Das heißt, die Militärs haben nach wie vor sehr viel Macht. Und das autoritäre Modell ist sehr erfolgreich in die momentanen Demokratien herübergerettet worden. Das heißt, es ist gar nicht mehr nötig, einen Putsch zu machen. In dem Sinne zum Beispiel in Chile war der Putsch höchst erfolgreich. Aber wie gesagt, es hängt von den Regionen ab. Zum Beispiel El Salvador, würde ich sagen, haben sie einen Frieden jetzt geschaffen, von dem man noch nicht weiß, wie es langfristig aussehen wird. Man muss da klar haben, dass die FMLN, also die Guerilla-Organisation, letztlich eine offizielle politische Partei des Landes geworden ist, die nach wie vor Teile des Landes kontrolliert. Ich glaube also nicht, es ist so einfach, dass man sagt, vielleicht kommen wieder Diktaturen. Was ich wichtig finde, ist, dass man versteht, auch hier in Europa, wo man heutzutage nicht mehr so oft über Lateinamerika nachdenkt, weil jetzt andere Sachen im Vordergrund stehen. Was ich wichtig finde, ist, dass man mal versucht zu merken, dass die Konsequenzen des Terrors viel länger dauern als der Terror selbst. Und dass wenn man vor 5 oder 10 Jahren in Mittelamerika, in Nicaragua, in El Salvador oder in Chile und in Argentinien geholfen, unterstützt hat und es einem wichtig war, dann ist eigentlich nicht zu verstehen, warum es heute plötzlich nicht mehr wichtig sein soll, wo heute eigentlich sich entscheidet, ob dieses ganze Leiden irgendeinen Sinn gehabt hat oder ob die Leute sozusagen krank werden, verloren gehen, vergessen gehen, kaputt gehen.
Na gut, die letzte Frage ist, also warum kommen Sie gerade nach Deutschland oder also was, also erwarten Sie Hilfe in Deutschland oder ist es eine reine Informationsveranstaltung? Und also weil Deutschland hat ja auch, also beim Beispiel Chile sicherlich mit dazu beigetragen, dass diese Folterregime überhaupt existieren konnten.
Selbstverständlich, aber alle unsere Institutionen, in denen wir arbeiten, also wir in Chile, ebenso wie die Kollegen in Salvador und in Argentinien, mit denen wir jetzt hier sind, haben auch aus Deutschland und anderen europäischen Ländern sehr viele Jahre Hilfe erhalten. Und es ist wichtig, dass diese Hilfe irgendwie weitergehen kann. Das ist sicher ein Anlass dafür, herzukommen und zu informieren über das, was wir machen. Der zweite Anlass ist, dass wir denken, dass die Verhältnisse bei uns nicht unabhängig von den Verhältnissen hier sind. Für uns ist das Thema der Flüchtlinge ein ganz entscheidendes Thema. Und es ist ziemlich entscheidend, wie damit auch hier umgegangen wird. Und die dritte Frage ist die, dass hier, wenn Sie denken an Situationen wie die Situation in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien, man sich natürlich zu Recht fragen kann, gibt es nicht doch eine Menge Dinge, über die wir alle miteinander reden können und sollten, anstatt uns in unseren jeweiligen einzelnen traumatischen Situationen befangen zu halten. In diesem Sinne ist dieser Besuch hier zum Teil Information, zum Teil das Gespräch suchen und zum Teil versuchen, verständlich zu machen, weshalb es so wichtig ist, nicht nur dem aktuellen Terror nachzulaufen, sondern auch über die Konsequenzen nachzudenken.
Soweit David Becker. Der Vortrag wird heute Abend eben um 19.30 Uhr im Vorderhaus stattfinden. Dann sind die Aussagen für euch wahrscheinlich etwas verständlicher. Die Tonqualität war leider nicht die allerbeste. Jetzt kommt noch eben ein Beitrag. Vorher spielen wir aber noch etwas Musik. Nachher kommt noch ein Kommentar zu den Ereignissen, die ja letzte Woche im Info auch schon ausführlicher behandelt worden sind, um das Prozesskassenfest und dem Standverbot für einzelne Gruppen.
Laudela, il est allé, il va, il ira. Oh, les larmes des années ternissent le soleil cuivré, le soleil doré cuivré. D'oreilles. Vieux, le plus vieux est mort au-dessous de la mer bleue. Et lactée ne pleure pas, tout ceci dégringole, tombons, la perte est perdue, et perdons. Toutes les oiseaux s'élancent et tombent à travers les cieux. Ne pleure pas. Les nuages noyeurs.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. September 1993.
So, jetzt haben wir hier einen Menschen sitzen, der eine Stellungnahme nochmal abgeben will. Es hat schon einige Übersender gegeben im Lauf der letzten Woche, eben zu dem Prozesskassenfest. Vorletzten Samstag, glaube ich, auf dem Greta-Gelände. Dort hat eine Gruppe keinen Stand genehmigt bekommen und du wolltest nochmal begründen, warum und die Ereignisse etwas klarstellen aus deiner Sicht.
Ja, also es dreht sich um die de facto Nichtzulassung eines Standes beim Fest, beim Prozesskostenfest vom vergangenen Samstag auf dem Greta-Gelände in Freiburg. Die Tatsache, dass ich dazu was sage, ist einfach die, dass mir dazu Gelegenheit gegeben wurde, hierzu nochmal Stellung zu nehmen, weil dies jedenfalls hier über den Sender bisher nicht so einfach möglich war. Am vergangenen Donnerstag im Info war das bloß ein Noteinsatz, um der gröbsten Desinformation ein bisschen entgegenzutreten. Heute und hier will ich ein bisschen versuchen, den Zusammenhang darzustellen, irgendwie begreifbar zu machen, was da an dem Samstag war bzw. nicht war. Beginnen will ich einfach damit, also die Tatsache, dass ich da bin, ist die, dass ich mich als mitverantwortlich sehe für das, was am Samstag war. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte anfangen. Eine gute Bekannte von mir hat mir vor einigen Wochen erzählt, sie war für einige Monate in Südamerika, davon einige Wochen auch in Peru, und hat mir erzählt von einer Geschichte. Und zwar sind da 30 politische Gefangene in Peru unter komischen Umständen ausgebrochen, in Anführungszeichen, aus dem Knast. Daraufhin ist das Militär in die Gegend, wo sie ausgebrochen sind, gegangen und unter anderem in ein Dorf und hat da unter anderem ein Kindergarten mit Kindern und eine Schule in die Luft gejagt, weil sie angenommen haben, dass die Bevölkerung das etwa unterstützt hätte, die Flucht der politischen Gefangenen. Nicht wenig als drei Wochen später, kam Sendero Luminoso und hat das genau Gleiche getan, hat denen unterstellt, der Bevölkerung unterstellt, dass sie den politischen Gefangenen nicht genug geholfen haben. Das weist auch ein bisschen darauf hin, was wichtig ist in dem Zusammenhang, weist ein bisschen auf die Situation der Bevölkerungs-, der Volksgruppen, der Bevölkerung in Peru hin, die wichtig ist zu betrachten in dem, in der ganzen Auseinandersetzung. Die Bevölkerung macht hier nämlich einen Überlebenskampf und wird gewissermaßen von zwei Seiten, einmal von dem Regime, vom Fujimori-Regime, und andererseits von Sendero Luminoso in die Enge genommen. Ich möchte hier in die Zange genommen. Ich möchte hier jetzt nicht genauer drauf eingehen. Das wäre möglich. Es gibt genug Literatur. Wo, sage ich vielleicht später nochmal. Sendero Luminoso, das ist eben die Organisation, sagen wir mal, die den Führungsanspruch innerhalb der kommunistischen Partei in Peru hat, 1970 gegründet, ist die größte Guerilla-Organisation in Peru. Es gibt im Übrigen, um das nicht zu vergessen, auch noch andere Guerilla-Organisationen in Peru, die sich von dem Regime, von dem herrschenden Regime befreien wollen. Zur Entstehung möchte ich jetzt auch nicht viel mehr sagen, außer dass sich Sendero Luminoso in Ayacucho gebildet hat und hier auch immer noch die Zentrale ist. Und der Gonzalo, wie er genannt wird, als Chef, der ja seit einem Jahr im Gefängnis sitzt unter übelsten Bedingungen, hat hier die Führung übernommen. Ziel von Sendero Luminoso ist es nicht etwa, und das ist jetzt eine Interpretation, eine Befreiung des Volkes von der Herrschaft, sondern den Aufbau einer anderen Macht, nämlich der eigenen. Und in diesem Machtkampf wird eben die Bevölkerung zerrieben an verschiedenen Orten auf verschiedene Art und Weise. Über Methoden wie Zwangsrekrutierung und eben den geschilderte Geschichte und so weiter brauche ich mich jetzt hier auch nicht genauer auslassen. Und das ist auch nachlesbar. Wie es kommt, dass Sendero Luminoso eine relativ starke Unterstützung in Anführungsstrichen in Peru findet, liegt auch daran, dass die Bevölkerung einfach versucht, auf irgendeine Art und Weise zu überleben und hier von Sendero Luminoso teilweise natürlich eine Gegenleistung gebracht wird, sei es eine Verteidigung der Bevölkerung vor den Machenschaften der Drogenmafia, sei es von den Machenschaften der herrschenden Regierung. Warum aber jetzt überhaupt in Freiburg die Diskussion? Hier ist, denke ich, der Bezug zwischen Peru, zwischen den Auseinandersetzungen in Peru und zum Beispiel in Berlin wichtig und richtig, den Bezug herzustellen, da die Umgehensweise, so würde ich mal sagen, durchaus ähnliche Züge annimmt. Während in Peru eher von Liquidation der Linken und auch von Linken, linksradikalen und selbstorganisierten Zusammenhängen die Rede sein kann, werden in Berlin linksradikale Zusammenhänge hier und da stark gefährdet. Es gibt da genug Schlägereien vorwiegend, und das ist richtig, bei den ersten Mai-Demonstrationen. Was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist, dass es noch eine Reihe anderer Organisationen und Zusammenhänge gibt, die zu Peru arbeiten. Das sind teilweise kirchliche und andere Projekte, die auch von der BRD und insbesondere auch von Freiburg aus gefördert werden. Und diese Gruppen sind teilweise auch die Betroffenen, die also im Gegensatz zu auf der anderen Seite von Sendero Luminoso natürlich stehen. Keine Frage, es muss thematisiert werden, inwiefern die Zulassung solcher Projekte von Seiten des Staates, des Regimes in Peru, also so eine bestimmte Funktion hat, um nämlich das Volk zu beruhigen. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich anzugreifen, dass hier Menschen zu Hunderten und zu Tausenden auch von Sendero Luminoso umgebracht werden. Was man nicht unterstellen kann, ist, dass wenn hier die Kritik geübt wird und gewissermaßen so ein Ausschluss oder sowas Ähnliches jedenfalls gemacht wird, das richtet sich nicht pauschal wie von sagen wir mal, der Peru-Gruppe in Freiburg genannt. Es richtet sich nicht gegen Kommunisten. Es wird hier ein pauschaler Antikommunismus vertrieben, oder sondern es dreht sich hier um einen Selbsterhaltungstrieb linker und linksradikaler Strukturen gegen einen stalinistischen Kaderkommunismus, der eben zumindest in Berlin und inhaltlich wird sich hier von Freiburg aus nicht distanziert dazu. Im Gegenteil, es werden Berliner Flugblätter verteilt, wird sich nicht distanziert, und deshalb ist hier einfach eine Gegenstellung notwendig. Es dreht sich ja nicht darum, hier gegen irgendwelche hierarchischen Strukturen innerhalb der RIM, also der Revolutionary International Movement, der, sagen wir mal, einer Dachorganisation der maoistischen Gruppen darzustellen und dabei zu bleiben, sondern es wurde auch in dem zweiten Telefonanruf am Donnerstag einigermaßen deutlich erklärt, was es heißt, einen Stalinismus zu unterstützen. Es geht also darum, konkret aufzutreten gegen Stalinismus, genauso wie gegen Faschismus und gegen Antisemitismus. Soweit zu dem Teil. Und dann wegen dem Fest, worum es sich ja eigentlich dreht, wegen dem Verbot des Standes, gilt es zu unterscheiden zwischen, ich mache das jetzt nochmal fertig, zwischen organisatorischen Mängeln innerhalb des Festes, wie wurde da inhaltlich ausreichend diskutiert oder nicht, und inhaltlichen Mängeln. Und ich sage mir, irgendwo muss die Diskussion angefangen werden, und die ist angefangen worden. Ich bin mit dem Diskussionsstand natürlich auch nicht zufrieden, ich denke, das ist niemand, aber die Diskussion ist insofern auch nicht völlig neu. Was es nicht angesagt ist, meines Wissens, ist eine Vermischung von organisatorischen und inhaltlichen Mängeln. Also soweit dazu.
Ja, also die Zeit ist jetzt auch schon ziemlich knapp geworden. Vielleicht nochmal eine Frage, der Stalinismusvorwurf, der kam, lässt sich der, den belegt ihr jetzt nur anhand von den Aktionen, die machen, weil irgendwie, also das reicht ja meiner Meinung nach nicht genau aus, Stalinismus nur davon abhängig zu machen, wie stark eine Organisation hierarchisch ist oder wie weit sie Folter oder Liquidierung einsetzt.
Ja, ich habe gesagt, der zweite Anrufer an dem Donnerstag hat es irgendwie versucht, mal darzustellen, was Stalinismus bedeutet. Und hat da nämlich Unterschiede gemacht zwischen kommunistischen oder sozialistischen und stalinistischen Gruppierungen und Meinungen und Tendenzen. Stalinismus sei mehr, hat er auch gemeint, und es sei eine entscheidende Entartung, hat er das genannt, vom Gedanken des Kommunismus, und hat da ganz verschiedene Punkte genannt, wie das Kritik abgeschafft würde, Bürokratie und Überwachung eingesetzt hätte, Räte entmachtet worden, Linksradikale liquidiert würden, ein Führerkult entsteht und so weiter mit den Folgen. Und damit sind auch Parallelen schon erkennbar, würde ich einfach mal sagen.
Ja, stark. Gut, aber das wäre zum Beispiel dann eben auch, also Führerkult und Alleinvertretungsanspruch und dergleichen, das würde zum Beispiel auch für die PKK zutreffen, wo ihr aber gesagt habt, ihr schmeißt sie nicht runter. Also es drängt sich doch schon der Verdacht auf. Das ist eine kleine Gruppe, das ist eine einzige Person, die hier das exponiert vertritt, und warum wird es jetzt so aufgeblasen, und an andere Gruppen, die werden nicht kritisiert oder werden eher vorsichtig behandelt. Also wird auch keine Auseinandersetzung geführt mit denen, das ist eher das Problem,
ja, nicht mehr. Gut, das Nicht-Sich-Auseinandersetzen ist sowieso überall immer das größte Problem, denke ich. Bloß mir ist nicht bekannt, dass jemals von irgendjemand von der ERNK, von der Europaorganisation der PKK, linksradikale Zusammenhänge irgendwie gestört wurden oder wo versucht wurde, die zu bekämpfen bis aufs Messer, würde ich sagen, ist mir nicht bekannt. Und darum dreht sich es auch eigentlich, also denn es ist irgendwo auch der Selbsterhaltungstrieb natürlich. Es dreht sich also nicht darum, irgendeine andere Meinung nicht zuzulassen, sondern es dreht sich um ein Selbstverteidigungsrecht. Und ich denke, Informationen, die Diskussion ist nicht neu, und wer noch Informationen braucht, da kann ich einmal auf den Arbeiterkampf oder Analyse und Kritik, die monatliche Zeitung verweisen, aus Hamburg, Nummer 347. Hier steht was zu Sendero Luminoso drin, und ich denke, dass hier genug draus zu erkennen ist, oder auch in der Interim aus Berlin Nummer 239 zum Beispiel oder in allen anderen um den Mai-Juni rum steht sehr viel drin und es gibt genug Material auch in der ADW in Freiburg.